vom FC Liverpool ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei geht nach eigener Darstellung nicht von einem Terrorakt aus. Bei dem Vorfall wurden mindestens 2 Menschen schwer verletzt, darunter ein Kind. Insgesamt seien 27 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert worden. 20 Menschen wurden mit leichteren Verletzungen vor Ort behandelt. Weitere gingen selbst ins Krankenhaus. Die Ermittler nahmen den Fahrer des Autos fest, einen 53-jährigen Briten aus der Gegend von Liverpool. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. In der SPD gibt es Kritik an der Ankündigung von Bundeskanzler Merz, die Beschränkungen für den Einsatz deutscher Waffen im Ukraine-Krieg aufzuheben. Merz hatte gestern gesagt, für die Waffen solle keine Reichweitenbegrenzung mehr gelten. Aus unserem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
SPD-Außenpolitiker Stegner nennt den Schritt im Redaktionsnetzwerk Deutschland nicht hilfreich. Er finde alles falsch, was den Krieg ausweite. Stegner will stattdessen auf Verhandlungen mit Russland setzen, um den Krieg zu beenden. Linken-Fraktionschef Pellmann sagt, die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen habe die Kämpfe nicht beigelegt. Er befürchte eine weitere Eskalation, wenn die Reichweitenbegrenzung für Waffen fällt. Zustimmung kommt dagegen von der grünen Vize-Fraktionschefin Brugger. Sie spricht sich auch dafür aus, der Ukraine jetzt den umstrittenen Marschflugkörper Taurus zu liefern. Der Taurus hat eine Reichweite von etwa 500 Kilometern. Die Ukraine könnte die Waffe weit auf russisches Gebiet einsetzen.
Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht offenbar wieder mit Drohnen angegriffen. Im Osten und Süden des Landes wurde nach ukrainischen Angaben Luftalarm ausgerufen. Weitere Einzelheiten liegen noch nicht vor. Der ukrainische Präsident Zelensky warnte in seiner abendlichen Videoansprache, Russland sei dabei, eine neue Offensive zu planen. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Kremlchef Putin eine friedliche Lösung anstrebe. Im Gazastreifen werden jetzt offenbar erste Lebensmittel durch eine von Israel und den USA unterstützte Organisation verteilt. Das hat die Gaza Humanitarian Foundation mitgeteilt. Um welche Mengen es sich handelt, blieb unklar. Die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen lehnen das Verteilen durch die Organisation ab, weil das für viele Menschen weite Wege bedeute und sie dabei beschossen werden könnten. Die israelische Regierung rechtfertigte den neuen Mechanismus zur Verteilung der Lebensmittel. Damit solle verhindert werden, dass die Terrororganisation Hamas von den Lieferungen profitiere. Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland haben sich gegen die geplante Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär geschützte Flüchtlinge ausgesprochen. Das Grundgesetz stelle die Familie unter besonderen Schutz, sagte der katholische Erzbischof von Hamburg Heese. Subsidiär Geschützte haben keinen vollen Flüchtlingsstatus. Georg Schwarter aus dem Hauptstadtstudio.
Aktuell sind das über 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Bislang konnten jährlich 12.000 Angehörige nachziehen, in erster Linie Ehepartner und Kinder. Die vorübergehende Aussetzung des Familiennachzugs diene, so argumentieren Union und SPD, der Entlastung der Aufnahme- und Integrationssysteme. Das Schutzversprechen für Familien gelte aber für alle Familien im Land, sagt der katholische Bischof Heese aus Hamburg, der zugleich Vorsitzender der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz ist. Sein evangelischer Amtskollege, der Berliner Bischof Stäblein, sagte der neuen Berliner Redaktionsgesellschaft, Eltern und Kinder gehörten zusammen.
In Berlin werden durchschnittlich pro Tag etwa 50 Verkehrsverstöße mit Fahrzeugen von Diplomaten begangen. Das schreibt der Tagesspiegel unter Berufung auf Zahlen der Polizei. Demnach ist 2024 die Gesamtzahl dieser Verstöße auf fast 18.300 gestiegen. Das seien 10% mehr als im Vorjahr. Die meisten Strafzettel gab es für Fahrer der Botschaft Saudi-Arabiens, gefolgt von den USA. Meistens waren die Autos falsch geparkt oder die Fahrer zu schnell unterwegs. Diplomaten können dafür nicht belangt werden. Der erste FC Heidenheim bleibt in der Fußball-Bundesliga. Das Team gewann am Abend das Relegationsrückspiel in Elversberg mit 2:1. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen. Bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig haben die deutschen Turnerinnen überraschend die Silbermedaille gewonnen. Gold holte Titelverteidiger Italien. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute neben Sonne, vor allem Richtung Prignitz und Ruppinerland, dichte Wolken und örtlich etwas Regen, die Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 8 und in Adlershof 10 Grad, in Frankfurt-Oder 6 und in Doberlug-Kirchhain 13 Grad. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, teils mit Gewitter, 18 bis 20 Grad morgen. Die Zeit 7.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Massimo Majo.
Hallo, schönen guten Morgen. Wie oft ist sein Name in der Berliner Kulturwelt schon gefallen? Hermann Patzinger. 17 Jahre lang war er Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der größten Kulturinstitution Deutschlands. Ab heute werden wir den Namen nicht mehr so oft hören. Hermann Patzinger verabschiedet sich heute als Präsident. Und wir nutzen diesen Moment, um mal Bilanz zu ziehen. Was hat sich verändert in diesen 17 Jahren? Wie hat Patzinger die Stiftung geprägt? Und was für Baustellen hinterlässt er für seine Nachfolgerin? All das besprechen wir in der nächsten halben Stunde hier.
You string me along. My friends say it's wrong. They tell me I'm crazy. I'm reading the cards and asking the stars. The outlook is hazy. Whoa. Save me for a rainy day. I'm tired of the fight. I turn out my light. You know I'm not sleeping. I'm walking the line. I just need a sign. You call me up weeping. Whoa. Say yes, I can't say no, and that makes me crazy. You never say stay, I never can go away from you, baby. Whoa, oh, never mind the weather. Whoa, as long as we're together, you say.
Rainy Day Woman von Cat Edmondson hier auf Radio 3. Das Pergamonmuseum, das Bode-Museum, das Neue Museum, Altes Museum, Neue Nationalgalerie, Humboldt-Forum, Staatsbibliothek. Das sind nur einige von über 20 sehr renommierten Häusern und Institutionen, die alle zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören. Größte Kulturorganisation in Berlin und sogar deutschlandweit. Und die bekommt jetzt eine neue Leitung. Hermann Patzinger war ja jetzt 17 Jahre lang Präsident der Stiftung, wird heute verabschiedet mit einem Festakt und er wird das Amt dann übergeben an seine Nachfolgerin Marion Ackermann. Wir haben mit Hermann Patzinger über seinen Abschied gesprochen hier auf Radio 3 und darüber, wie er denn auf seine Zeit zurückblickt.
Ich habe Anfang 2008 angefangen, im 1. März, und das kommt mir gar nicht so lange her vor. Es ist einfach so unglaublich viel passiert. Es ist ja ein Amt, wo Sie ständig unter Druck stehen, unter Strom stehen, von frühmorgens bis spätabends, auch am Wochenende, an Feiertagen. Irgendwie, das ist einerseits natürlich belastend, andererseits ist es einfach auch das Interesse an der Einrichtung. Das ist wie eine Droge, ja. Das muss man natürlich mögen. Ich mag es durchaus auch, für eine Einrichtung zu stehen, wo man natürlich viele Fragen stellt, viele auch kritische. Und plötzlich wird da von einem Tag auf den anderen plötzlich eine etwas komische Ruhe einkehren. Das ist vielleicht das, was mir nicht ganz geheuer ist. Aber diesen Wandel werden wir schon hinbekommen.
Er hat einige große Entscheidungen getroffen. Eine der großen ist zum Beispiel der Bau eines Museums der Moderne. Da wollte Patzinger eigentlich eine kleine Variante hinter der neuen Nationalgalerie. Stattdessen wird jetzt aber seit Jahren mitten auf dem Kulturforum gebaut. Ein großer und sehr teurer Bau soll da entstehen. Und Patzinger wird sicher auch immer mit dem Bau und mit der Eröffnung des Humboldt-Forums in Verbindung gebracht werden. Ist auch alles in seiner Zeit entstanden. Auch die Debatten um koloniales Raubgut, die Debatte über Rückgaben und auch die Art der Präsentation. Dazu hat Patzinger auch viel Kritik eingesteckt in den letzten Jahren. Aber er wehrt sich dagegen, den kolonialen Kontext allein in den Fokus zu rücken.
Für uns ist ganz wichtig, nicht nur über die Sammlungsgeschichte zu reden. Das ist doch eine Entwertung der Objekte. Natürlich muss man das erzählen, ganz klar. Aber daneben dürfen wir nicht vergessen, das ist im Übrigen auch, das zeigt unsere Zusammenarbeit mit den Herkunftskulturen und Ursprungsgesellschaften sehr klar, ihnen ist auch wichtig, nicht immer nur durch die Bedienung des Kolonialthemas die Vergangenheit zu perpetuieren. Die sind da zum Teil sehr selbstbewusst. Wir haben auch andere Themen. Wir wollen mit den Objekten auch andere Geschichten erzählen. Und das ist auch wichtig, die Geschichten, die Objekte erzählen. Früher hat man nur das gemacht und die Sammlungsgeschichte, den kolonialen Kontext komplett ausgeblendet. Das war falsch. Das muss man thematisieren und zwar deutlich thematisieren. Aber wir dürfen darüber nicht vergessen, die Geschichten zu den Objekten und die Geschichten, die in den Objekten eingeschrieben sind, die auch für die Besucher erlebbar zu machen.
Und tatsächlich hat sich da auch einiges verändert in diesen letzten Jahren. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz arbeitet inzwischen mit verschiedenen Herkunftsgesellschaften zusammen und hat auch schon einiges an sie zurückgegeben. Laut Patzinger hat sich überhaupt die Diskussion während seiner Amtszeit komplett verändert, was diesen Aspekt angeht.
Nun, es ist wirklich enorm schnell vergangen. Und wenn man so ein bisschen, ich habe mal so nachgezählt, wie viele Baustellen in der Zeit fertig geworden sind, weil man natürlich auch mit Recht immer sagt, das öffentliche Bauen dauert so lange. Aber ich habe mal nachgezählt, es sind sage und schreibe 14 Bau- und Sanierungsprojekte fertig geworden. Also das sind natürlich welche, die ich von meinen Vorgängern geerbt habe, etwa das neue Museum. Aber das sind auch andere große Projekte. Das Humboldt-Forum, da sind wir nicht Bauherr, aber ich war ja nun doch immer meine ganze Amtszeit eng mit dem Humboldt-Forum verknüpft, die James-Simon-Galerie, die Staatsbibliothek unter den Linden und vieles andere, bis hin natürlich zu ganz kleinen Erweiterungsbau, Museum Berggröhn oder auch am Anfang Schaff-Gerstenberg oder was man vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat, das Archäologische Zentrum 2012.
Das sagt Hermann Patzinger selbst über seine Zeit als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und ich spreche gleich mit unserem Architekturkritiker und Museumsexperten Nikolaus Bernau über seine Perspektive, über die Erfolge von Hermann Patzinger, darüber, was er womöglich versäumt hat und was jetzt an Baustellen bleiben für die Nachfolgerin Marion Ackermann. Hören wir gleich hier auf Radio 3.
Who am I to act?
Portion Coolness steckt in diesem Soul-Song hier. Jill Scott ist das mit Can't Wait auf Radio 3 um 7:16. Veränderungen stehen an für die größte deutsche Kulturorganisation, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie bekommt eine neue Leitung. Heute wird Hermann Patzinger, der bisherige Präsident, verabschiedet nach 17 Jahren im Amt. Ab 1. Juni übernimmt dann Marion Ackermann. Und das ist natürlich ein guter Moment, um Bilanz zu ziehen. Wie hat sich die Stiftung in diesen 17 Jahren verändert? Was hat Hermann Patzinger dazu beigetragen? Spreche ich jetzt drüber mit Nikolaus Bernau, unserem Architektur- und Museumskritiker, der diese 17 Patzinger-Jahre intensiv für uns beobachtet hat. Nikolaus, es ist ja spannend, dass die Verabschiedung heute im neuen Museum stattfindet. Auf der Museumsinsel ist ein Projekt, das sein Vorgänger geplant hat. Patzingers Projekt war ja eher die neue Nationalgalerie und jetzt diese große Baustelle, die da ist von Berlin Modern. Wieso lässt er sich denn nicht mitten in seinen Projekten verabschieden?
Naja, letztlich deswegen, weil erstens das neue Museum ihm als Archäologen möglicherweise viel, viel näher ist mit dieser tollen Rekonstruktion oder der Restaurierung eines Gebäudes, das eine, das ja schwer beschädigt war im Krieg, in dem sich eben auch archäologische Sammlungen befinden. Und das zweite ist, das neue Museum ist der große Erfolg der Baupolitik der staatlichen Museen und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz der letzten 30 Jahre. Es ist der größte Erfolg, bei weitem. Und ja, das ist sozusagen auch ein angemessenes Ambiente aus der Perspektive von Patzinger zweifellos, weil er sieht sich und seine Zeit zweifellos auch als eine Erfolgszeit.
Und er hat ja auch tatsächlich einige Erfolge gefeiert. Wir können ja mal ein paar anschauen. Was würdest du denn sagen? Was waren seine Erfolge in diesen 17 Jahren?
Na, er hat ja gerade schon selber einige erwähnt. Unter anderem das Archäologische Zentrum ist ganz klar einer der ganz großen Erfolge. Also das ist ein Gebäude, das in der Öffentlichkeit relativ wenig bemerkt wurde. Aber dort wurden eben die archäologischen Bibliotheken konzentriert. Dort wurden die Werkstätten, auch Teile der Depots konzentriert. Direkt neben der Museumsinsel, eben nicht fernab der Forschung und der Wissenschaft. Das ist ein ganz großartiges Forschungsinstrument. Und man darf immer nicht vergessen, Hermann Patzinger kommt aus der Forschung. Er war auch Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts davor, ist ein weltweit hoch angesehener Forscher im Bereich der Skythenforschung und der Archäologie insgesamt. Das heißt, das ist auch wirklich ein Projekt, das ihm ganz offensichtlich sehr am Herzen gelegen hat. Das konnte man damals bei der Eröffnung sehr genau sehen. Ein zweites Projekt, was aus seiner Perspektive sicherlich ein großer Erfolg gewesen wäre, was aber eben leider nicht geklappt hat, ist der Bau eines ähnlichen Projektes direkt daneben, nämlich für die kunsthistorischen Sammlungen. Also vor allem die Gemälde- und die Skulpturensammlung, das sollte ja eigentlich direkt neben dem Archäologischen Zentrum entstehen, mit neuen Ausstellungsräumen auch für die Gemälde und für die Skulpturen. Und das ist dann 2012 leider vollkommen gescheitert, unter anderem an miserabler Öffentlichkeitsarbeit, eben von Patzinger und des damaligen Generaldirektors der Museen, Michael Eisenhower. Also insofern, das ist alles sehr, sehr oft durchwachsen. Ganz klar zählt zu seiner großartigen, und in dem Falle muss man wirklich sagen, großartigen Bilanz, zählt die Sanierung der neuen Nationalgalerie. Das ist einfach vorbildlich gelaufen. So will man, dass man mit historischen Gebäuden oder historisch gewordenen Gebäuden umgeht. Dann gehört dazu sicherlich auch die Fertigstellung des Humboldt-Forums. Man kann jetzt dazu stehen, wie man will. Aber alleine, dass das Ding fertig geworden ist, halbwegs im Zeitrahmen und halbwegs im Kostenrahmen, das war auch eine Leistung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, auch wenn sie da gar nicht Hausherr ist. Aber alleine schon, dass die ethnologischen Sammlungen befreit wurden aus dem Dahlemer Exil, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Na, und dann natürlich die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Riesenbaustelle, Organisationsbaustelle, sehr kompliziert anzugucken. Aber es ist ein ganz großer Erfolg von ihm gewesen, dass er das mit hat durchsetzen können und dabei übrigens nebenbei auch einen politischen Meisterwerk geliefert hat, weil das so eine Umwertung aller Sachen war. Der Wissenschaftsrat hatte ja vor 5 Jahren mal gefordert, die Stiftungszentrale solle entmachtet werden und die Einzeleinrichtungen sollen gestärkt werden. Am Ende kam heraus, dass die Stiftungszentrale, sie heißt heute anders, aber Frau Ackermann wird künftig mehr als jeder ihrer Vorgängerin eine Art Schiedsherrin sein. Wer kriegt wie viel Geld, wer kriegt wie viel Personal etc., während der große alte Kosmos der staatlichen Museen organisatorisch aufgelöst ist.
Lass uns nochmal über das Humboldt-Forum sprechen. Das ist vielleicht das Projekt, was in der Öffentlichkeit am meisten diskutiert worden ist, jetzt unter Patzinger, zumindest in den letzten Jahren, wo es ja auch Kritik gab, was viel kontrovers diskutiert worden ist, auch wegen Patzinger. Was für eine Rolle hat er da gespielt?
Eine ganz zentrale. Also erstmal war er einer der drei Gründungsintendanten, wie es damals hieß, mit Neil MacGregor zusammen, der aus Großbritannien gekommen ist und im Kulturstaatsministerium von Monika Grütters als so eine Art Superstar der Museumswelt galt. Das war übrigens in der Museumswelt schon damals sehr umstritten, seine Tätigkeit, also die von Neil MacGregor in der Londoner National Gallery und im British Museum, ist keineswegs unumstritten gewesen, auch damals schon nicht. Und im Humboldt-Forum hat er einen vollkommenen Schiffbruch erlebt. Genauso wie in dem Sinne auch Patzinger und wie der dritte Intendant Horst Bredekamp. Sie haben nämlich das vorhandene Konzept des Ethnologischen Museums, über das man streiten kann, ist egal, das haben sie vollkommen zerschlagen, ohne eine richtige Alternative anzulegen. Das ist einer der wesentlichen Probleme, die das Humboldt-Forum bis heute belastet. Aber Patzinger hat auf der anderen Seite zum Beispiel mit Viola König, der damaligen Direktorin des Ethnologischen Museums, durchgesetzt, dass es überhaupt große Säle gibt für die Boots- und für die Häusersammlung. Die sollten einfach mal gestrichen werden im Rahmen der Umplanung. Und er hat eben vor allem mal durchgesetzt, dass es genügend Raum auch gibt. Aber er hat sich nie gewehrt gegen diese Dominanz der Politik in der Fassadenfrage bis hin eben oben zu dem berüchtigten Goldenen Kreuz und der Inschrift rund um die Kuppel. Das hat er einfach gewähren lassen und hat diese ganze Frage der postkolonialen Debatte, muss man ganz klar sagen, vollkommen unterschätzt und zwar über Jahre hinweg. Also Berlin ist weit hinter Hamburg, Leipzig, Stuttgart zurück, was diese ganze Frage angeht, wie gehen wir mit den Objekten, die zur Kolonialzeit erworben wurden, um?
Jetzt sprechen wir über ihn als großen Entscheider. Natürlich war er Präsident und gleichzeitig hast du es auch schon gesagt, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das ist ein Tanker, ein sehr komplexer Tanker, ein Konstrukt, das von vielen Seiten abhängig ist. Wie frei kann man denn agieren als Präsident oder jetzt auch für Marion Ackermann als neue Präsidentin? Was hat sie für Möglichkeiten?
Das wird bei ihr genau das gleiche große Problem sein wie für Patzinger. Letztlich ist die Stiftung immer irgendwie an den Bund gebunden, ohne dass sich der Bund wirklich dafür verantwortlich zeigt. Im Sinne von, dass es ein Parlamentsmuseum geworden ist, wie es zum Beispiel das British Museum in London ist. Oder dass man sagt, wir machen wirklich eine eigenständige Stiftung, wie die Smithsonian Institution in Washington. Sondern die Stiftung hängt immer so ein bisschen zwischen Baum und Borke, weil sie einerseits von den Ländern getragen wird, die aber ganz wenig finanzieren, und andererseits vom Bund getragen wird, der ganz viel finanziert, aber immer wieder ausgebremst werden kann. Das ist eine Falle, in der Patzinger die ganzen Jahre genauso agieren musste wie alle seine Vorgänger. Diese Falle hat sich übrigens nicht geändert. Es gibt jetzt größere Finanzzusagen der Länder, aber dennoch solch ein Desaster wie das am Pergamonmuseum, wo eben die Stiftung zeitweilig völlig autonom agiert hat, weil es keine richtige Kontrolle gibt und deswegen dieses Riesenprojekt überhaupt gestartet werden konnte, was jetzt bei 1,5 Milliarden Euro liegt, oder eben das Museum der Moderne, das bei wahrscheinlich 600 Millionen landen wird und das ja international schärfstens kritisiert wurde. Also das ist ja kein Projekt, das in irgendeiner Form Begeisterung erweckt hat außerhalb eines ganz kleinen Kreises innerhalb des Kulturstaatsministeriums und selbstverständlich in der Nationalgalerie. Solche Projekte, die können immer noch durchaus passieren, weil die Stiftung nicht wirklich verankert ist. Das ist immer wieder ein ganz großes Problem und damit wird auch Monika Ackermann ganz klar hantieren müssen.
Das sagt unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Seine Bilanz zu 17 Jahren Hermann Patzinger als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Heute wird er verabschiedet und dann am 1. Juni nächste Woche beginnt dann Marion Ackermann mit ihrer Präsidentschaft. Vielen herzlichen Dank für deine Bilanz, Nikolaus.
War eine Freude.
country lane, a russet brown, a frosted window pane shows me a town gone lonely. Ooh, that spring of ours we started, so April our heart had just made for a boy and girl I never dreamed knew fall would come on through so early. Early, yeah, darling, if you care, please let me know, I'll meet you anywhere. Ooh, I love you so, let's never have to share another early.
Ooh.
Ja, sitzt nicht immer nur entspannt an der Bucht. Otis Redding, vor allem bekannt für Sitting on the Dock of the Bay. Hier hören wir, dass er diesen großen Song geschrieben hat, den Aretha Franklin dann ganz groß gemacht hat. Respect von Otis Redding von 1965.
Radio 3. Kultur kompakt.
Die Kulturmeldung des Tages mit Łukasz Tomaszewski heute und wir sprechen über die American Music Awards, kurz AMAs. Die sind nach den Grammys die wichtigsten Musikpreise in den USA. Gestern Abend wurden sie verliehen in Las Vegas und in der Kategorie Künstlerin des Jahres wurde Billie Eilish ausgezeichnet.
Verkündet wurde der Preis auf der Gala von John Baptiste. Das Problem war, Billie Eilish konnte selbst gar nicht dabei sein.
And the American Music Award goes to Billie Eilish. Billie Eilish is on tour in Europe and she sent this message.
Oh my God. Artists
per Videobotschaft bedankt sich Billie Eilish für diese Auszeichnung als Künstlerin des Jahres. Der Preis bedeute ihr sehr viel, sagt sie hier unter Tränen. Sie liebe das, was sie tut, kann aber nicht in Las Vegas sein, weil sie ja gerade durch Europa tourt. Am Donnerstag und Freitag spielt sie ja schon ihre nächsten Konzerte in Köln. In Berlin und Hannover war sie schon.
Ja, das war sie in Hannover. Billie Eilish, Artist of the Year also. Was für andere Highlights und Überraschungen gab es denn sonst noch in Las Vegas gestern?
Ja, die gerade größte Popsängerin überhaupt, also Taylor Swift, war 6-mal nominiert und ist komplett leer ausgegangen. Das hatte so wirklich niemand erwartet, denn Taylor Swift ist Rekordhalterin bei den AMAs und hat schon 40 Trophäen in der Vitrine. Statt Swift standen andere Stars da im Mittelpunkt. Rod Stewart zum Beispiel, der erhielt den Preis für sein Lebenswerk. Janet Jackson den Icon Award für ihre Verdienste in der Musikindustrie. Und zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren sang sie dann auch live, was im Fernsehen übertragen wurde.
Sprechen wir über den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Der hat das Leben vieler, vieler Menschen verändert. Auch das der Journalistin Alena Jabarin.
Ja, sie ist Deutsch-Palästinenserin und hat die deutsche und die israelische Staatsbürgerschaft. Sie ist in Hamburg aufgewachsen. In den Sommerferien, da war sie oft bei ihrer palästinensischen Familie, verbindet mit diesen Aufenthalten auch sehr schöne Erinnerungen. Die Zeit zwischen 2020 und 2023 hat sie persönlich im Westjordanland verbracht, um dort auch so ein bisschen besser das Leben der Menschen kennenzulernen. Als die Hamas am 7. Oktober 2023 dann Israel überfallen hat, war sie schon nach Deutschland zurückgekehrt.
Nach dem 7. Oktober schrieb ich einen Artikel für den Feuilleton der Süddeutschen Zeitung über meine Kufiye, über mein sogenanntes Palästinensertuch, wie man in Deutschland sagt, weil dieses Tuch, was für mich nur positive Assoziationen hervorruft, was ich mit meinem Opa verbinde, das wurde plötzlich kriminalisiert in Deutschland, in dem Land, in dem ich lebe. Das stand für mich sehr symbolisch dafür, wie palästinensische Identität so gefühlt aus der deutschen Öffentlichkeit vertrieben werden sollte, kriminalisiert wurde. Das hat mir damals die Luft zum Atmen genommen. Das war ja nur ein Aspekt von vielen, für mich sehr symbolträchtig. Und darüber habe ich geschrieben und daraufhin meldete sich ein Literaturagent bei mir und fragte mich, ob ich nicht ein Buch schreiben wollte.
Und genau dieses Buch hat sie dann tatsächlich geschrieben. Es ist ein sehr persönliches Buch geworden. Jetzt ist es erschienen und hat den Titel Der letzte Himmel. Erschienen ist es beim Ullstein Verlag. Und über dieses Buch hat Alena Jabarin gestern Nachmittag bei uns im Programm auf Radio 3 gesprochen. Das komplette Gespräch kann man dann auf unserer Internetseite radio3.de nachhören.
Seit Sonntag läuft ja die Aktion Berlin liest ein Buch, präsentiert von uns Radio 3 zusammen mit Radio 1 und dem Berliner Bibliotheksverband. Und da geht es darum, dass ganz Berlin sozusagen ein Buch liest und darüber spricht. Und fast täglich wird es auch Lesungen dazu geben, heute auch.
Ein bestimmter Roman steht da immer im Mittelpunkt bei dieser Aktion. Und in diesem Jahr ist es Alina Bronskis Roman Pi mal Daumen. Es geht um die Freundschaft zwischen dem hochbegabten 16-jährigen Adligen und auch noch wohlhabenden Oskar und der 53-jährigen, zu stark geschminkten, minijobbenden Großmutter Moni. Beide teilen sich eine Faszination, obwohl sie so grundverschieden sind, nämlich sie studieren Mathematik. Moni und Oskar, die begegnen sich zum ersten Mal in einer Vorlesung. Er ist der Überflieger und, er ist der Matheüberflieger, aber noch nie mit einer U-Bahn gefahren zum Beispiel. Und sie hat dafür 3 Enkel, mehrere Nebenjobs und diesen knalligen Lippenstift. Alina Bronski sagt selber über diese Beziehung hier auf Radio 3.
Das ist ein sehr ungleiches Freundschaftspaar, das unter anderen Umständen wahrscheinlich sich nicht kennengelernt hätte. Also Oskar hätte, glaube ich, Moni nicht wirklich wahrgenommen. Er hätte sie einfach übersehen. Bei ihr wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Und sie bekommen die Chance, durch ein großes gemeinsames Interesse eine Gemeinsamkeit zu entdecken, die sie dann verbindet.
Alina Bronski über ihren Roman Pi mal Daumen. Heute liest sie selbst im Lesecafé der Bezirkszentralbibliothek Spandau um 19 Uhr. Finden Sie in der Karl-Schurt-Straße 13. Und bis zum 8. Juni wird es noch jeden Abend Lesungen geben zu dieser Aktion Berlin liest ein Buch. Vielen Dank, Łukasz Tomaszewski.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
God, hold on, hold on. Just a dead baby in the arms of a mother that cries. Hold on, hold on, hold on. What you call God? Hold on, hold on. Just a dead baby in the arms of a mother that cries.
father they'd cry.
Schon einige Menschen für diese Power. 7 Musiker sind das, kommen aus Essen. Botticelli Baby und ihr Song Hold On hier auf Radio 3. Der CIVIS Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt ist einer der bekanntesten Medienpreise in Europa, wenn es um Themen wie Migration geht, Integration, kulturelle Vielfalt, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Er wird jedes Jahr verliehen für Videoarbeiten, für Audioarbeiten, Social Media Formate. Eingereicht wurden in diesem Jahr über 700 Produktionen aus allen EU-Ländern. Jedes Jahr können da Produktionen aus allen EU-Ländern eingereicht werden. Und gestern wurde der CIVIS Medienpreis dann verliehen bei der Republika in Berlin. Markus Meyer-Gehlen war für uns mit dabei. Markus, da werden ja immer mehrere Preise verliehen, aber erstmal, an wen gingen denn die großen Preise?
Also es gibt ja den CIVIS Top Award, das ist so der Hauptpreis des ganzen Abends, und der hat tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte des Preises 2 Preisträger gefunden. Die haben sich den geteilt, also beide kamen aus dem Bereich fiktionale Beiträge. Es gibt ja da alle möglichen Darstellungsformen, ne, wie du gesagt hast, Podcasts, Doku-Formate, Social Media und so weiter, aber diese beiden Hauptpreisträger eben aus dem Bereich Fiktion. Einer davon ist ein Film aus Frankreich, der heißt Suleiman's Story. Da geht es um Suleiman, der ist ein Asylbewerber, der kommt aus Guinea, möchte gerne in Frankreich bleiben, ist da in Paris und hat da sein Asylverfahren. Und um dieses Asylverfahren dreht sich auch der ganze Film. In einer Szene hatte er dazu eine Anhörung, da ist er so auf einer Behörde. Und in die Szene können wir mal kurz reinhören.
Qu'est-ce que vous avez été arrêté, Monsieur Sangaré?
C'était le 23 février. Pardon, le 23 octobre 2020.
Da hören wir, ich übersetze mal kurz, das ist natürlich auf Französisch, die Beamtin fragt ihn, wann wurden sie festgenommen, er sagt am 23. Februar, dann korrigiert er sich nochmal, ist da unsicher und sie kauft ihm das nicht ab, sie sagt, wer hat ihnen denn diese Story aufgeschrieben, und da hat sie recht mit dem Verdacht, Suleiman hat diese Geschichte auswendig gelernt, um eben bessere Chancen im Asylverfahren zu haben. Und genau darum geht es eben, was Suleiman tut, um Asyl zu bekommen in Paris und auch um sein Leben drumherum. Also er arbeitet dann als Fahrradkurier beispielsweise für so einen Lieferdienst. Und der Autor und die Autorin dieses Films haben gesagt, ihnen war es nämlich wichtig zu zeigen, dass Suleiman nicht nur ein Asylbewerber ist, sondern auch ein Mensch mit ganz, ganz vielen Facetten. Darum dreht sich's in Suleimans Story.
Und wie hat die Jury das begründet, dass sie den mit dem Hauptpreis ausgezeichnet haben?
Also sie sagt, der Film ist temporeich, spannend erzählt und hat viel Tiefgang. Wir können uns auch mal ganz kurz in die Begründung der Jury reinhören. Die ist vorgetragen vom Schauspieler David Vormweg.
Eine Geschichte vom Beharren und Nicht-Aufgeben, trotz aller Widrigkeiten. Mit großartigen Laiendarstellern und einem atemberaubenden Drehbuch. Es vermittelt das Schicksal des Protagonisten in einer kafkaesken Situation mit geradezu existenzialistischer Dringlichkeit.
Ja, also sehr kulturell aufgeladen ein bisschen, aber die Preisträger waren aus Frankreich auch zugeschaltet. Die haben sich über dieses Lob auf jeden Fall sehr gefreut.
Kann man sich vorstellen. Und du hast es schon gesagt, es gab auch noch einen zweiten Preisträger für diesen Hauptpreis, und zwar die Serie Uncivilized. Was ist das für eine Produktion?
Genau, also streng genommen wurde von dieser Serie die erste Folge ausgezeichnet. Die trägt den Titel Hanau. Die Serie, das ist eine Anthologie. Das bedeutet, also jede Folge erzählt quasi eine eigenständige Story. Und in den einzelnen Folgen geht es jeweils um verschiedene Ereignisse in der Geschichte. Da ist zum Beispiel 9/11 dabei, der Anschlag auf Charlie Hebdo, der Angriff auf die Ukraine und eben auch in dieser ersten Folge der Anschlag von Hanau. Und die Serie zeigt, wie sich diese ganzen Ereignisse auf die migrantische Community auswirkt. Auch da können wir in einen kurzen Ausschnitt mal reinhören.
Guck mal, was da ist.
Und so ein Nazi-Idiot schießt rum und wir kommen nicht rein.
Was für Idiot, ja. Guck mal, was der angerichtet hat. Irgendwann wird doch einer zu uns kommen. So aus dem Nichts. Und dann machst du...
Genau, da machen sich die Jugendlichen eben Gedanken, was dieser Anschlag von Hanau für sie bedeutet. Das macht ihnen Angst. Und dann geht es aber auch in der Serie um andere Szenen, zum Beispiel so ein bisschen Alltagsrassismus, der denen immer wieder begegnet. Da gibt es eine Polizeikontrolle, wo sie unfair behandelt werden. Und das beschäftigt die natürlich, obwohl ihre Community ja jetzt im Beispiel Hanau sogar selber Opfer war.
Und der Regisseur des Films, der war gestern auch anwesend, hat der nochmal gesagt, was sein Bezug war, warum er diese Geschichte erzählen wollte?
Ja, genau, das ist Bihal Bahadir. Der hat gesagt, dass natürlich diese ganzen Geschichten wie Charlie Hebdo und 9/11 viele, viele Menschen betreffen, aber unter anderem führen die auch dazu, dass es eben mehr Vorurteile gibt wie Menschen wie ihn. Das hat er auch gestern nochmal betont. Können wir kurz reinhören?
Es passieren halt immer wieder historische Dinge, Anschläge, wo sehr viele Menschen unseresgleichen dann auf die Knie fallen und beten, dass es nicht wieder jemand mit Migrationshintergrund ist. Mhm. Und ob wir es wollen oder nicht, diese Geschichten, egal wie fern sie uns sind, haben Einfluss auf unser Leben. Und auch Hanau hatte Einfluss auf unser Leben. Und dementsprechend wollten wir halt eine Geschichte über Jugendliche erzählen, die eigentlich auch Opfer dieses Attentats sein könnten.
Ja, da hat man wirklich gespürt, bei ihm steckt Emotion dahinter und deswegen hat er diese Serie Uncivilized gemacht.
Gibt es noch andere Produktionen, die man erwähnen kann, die gewonnen haben? Weil du hast ja auch gesagt, Dokus, Kinofilme, Podcasts wurden ja auch prämiert.
Absolut, können wir nicht alle aufzählen. Mhm. Als Podcast beispielsweise hat gewonnen Halbe Kartoffel. Kartoffel steht dafür das Deutschsein und Halbe Kartoffel dann eben für Menschen, die nur halb deutsch sind, also wo auch ein Migrationshintergrund zumindest bei einem Elternteil vorliegt. Und die erzählen in diesem Podcast, was das für ihren Alltag bedeutet, weil das natürlich Lebensrealitäten sind, die anders sind, als wenn man jetzt nur eine Familie hat, die schon immer in Deutschland gelebt hat. Das war übrigens ein Publikumsvoting. Die haben für diesen Podcast abgestimmt, genauso wie auch für einen Kinofilm. Da hat Alter weißer Mann gewonnen. Das ist eine Komödie mit Jan-Josef Liefers.
Vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz. Der Civis Medienpreis ist ja einer, bei dem es speziell eben um Integration geht. Kulturelle Vielfalt haben wir auch gerade schon so rausgehört. Aber kann man sagen, gab es Themen, die dieses Jahr irgendwie besonders im Mittelpunkt standen?
Ja, also natürlich ist Flucht und Vertreibung immer ein großes Thema. Es haben ja auch wirklich viele Medienschaffende da ihre Beiträge eingereicht, die selber einen Migrationshintergrund haben. Vielleicht kann ich noch einmal Roxana Samadi rausheben. Die hat den Young Sea Award gewonnen. Das ist der für Menschen bis zum Alter von 38 verliehen wird. Die hat einen Dokufilm gemacht über ihre zwei Heimaten, Deutschland und den Iran, und hat da wirklich sehr, sehr emotional auch danach eine Rede gehalten, wie sehr sie die Ereignisse in ihrem anderen Heimatland eben erschüttert haben. Das ist so ein bisschen der emotionale Höhepunkt gewesen und hat alle sehr bewegt im Saal. Also wirklich diese persönlichen Betroffenheiten hat man in ganz, ganz vielen Produktionen rausgespürt.
Markus Meyer-Gehlen war für uns dabei gestern bei der Verleihung des Civis Medienpreises, dieses Mal verliehen im Rahmen der Republika. Und Sie finden alle Preisträger natürlich auf der Homepage des Civis Medienpreis. Kann immer wieder auch eine gute Inspiration sein, wenn man wieder neue Serien, neue Filme, neue Podcasts sucht. Ganz herzlichen Dank dir, Markus.
Gerne.
شمسي طلعت
Tabea Zimmermann hier an der Viola spielt das Spielmannslied von dem russischen Komponisten Michael Gnessin. Am Wochenende gibt's einen großen Fernseh- und Radioabschied. Uli Zelle, die Reporterlegende, verabschiedet sich von Kamera und Mikrofon. 40 Jahre lang hat Uli Zelle den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Berlin und Brandenburg geprägt. Erst beim SFB-Hörfunk, ab 1984 schon, dann beim Fernsehen in der Abendschau. Helmut Kohl hat er getroffen, Udo Lindenberg, er hat live vom Fall der Mauer berichtet. Und jetzt wird Uli Zelle aufhören. Der RBB verabschiedet sich von ihm mit einer Gala und für diesen Abschied haben wir mit Uli Zelle gesprochen, hier bei uns auf Radio 3. Und er hat uns nicht nur erzählt, was sich alles verändert hat in diesen langen 40 Jahren, sondern auch, was eigentlich immer gleich geblieben ist.
Du musst einfach eine gute Reporterin sein, deine Geschichten müssen stimmen. Das ist das Entscheidende. Die gute Geschichte bleibt die gute Geschichte.
Ja, dein typischer Uli Zelle. Und wenn Sie ihn noch einmal live erleben möchten, dann können Sie jetzt 2x2 Karten bekommen für die eigentlich ausverkaufte Gala. Die läuft am Samstag, den 31. Mai ab 20 Uhr im großen Sendesaal des RBB unter dem Titel Mach's gut, Uli, 40 Jahre Reporterlegende. Mit dabei sein wird dann auch Klaus Wowereit und Uwe Hasbecker. Und wenn Sie da Lust drauf haben, wenn Sie Tickets gewinnen möchten, dann rufen Sie jetzt an unter 030 30 20 00 40 030 30 20 00 40. Und wenn Sie es nicht schaffen, dann können Sie die Gala auch per Livestream mitverfolgen oder dann am 6. Juni im RBB Fernsehen nachschauen. Da gibt es dann ein Best-of.
Told me that I was right out of my head, the way he described it. He said I'd be better dead than alive. I didn't listen to his jive. I knew all along he was all wrong, and I knew that he thought I was crazy, but I'm not. Oh no. My analyst told me that I was right out of my head. He said I'd need treatment, but I'm not that easily led. He said, I am the type that is most inclined when out of his sight to be out of my mind. And he said, I was nuts, no more ifs or ands or buts, oh no. They say as a child I appeared a little bit wild with all my crazy ideas, but I knew it was happening, I knew I was a genius. So strange when you know that you're a wizard at three. I knew that this was meant to be. Well, they say little children are supposed to sleep tight. That's why I drank a fifth of vodka one night. My parents got frantic, didn't know what to do. But I saw some crazy scenes before I came to. Now, do you think I was crazy? I may have been only three. That went on in my head. I had a brain, it was a saint soldier whose shoes to live in me when I refused to ride on all those double-decker buses, all because there was no driver on the top. Bye.
Shakespeare in Love. Vom Oscar-prämierten Kinokassenschlager zum Bühnenerfolg, zum Highlight. Im Sommeramphitheater Senftenberg. London 1593. Shakespeare in Trouble. Das Publikum giert nach freshen Stücken. Theaterdirektoren bedrängen ihn. Und dann taucht auch noch Lady Viola auf und verdreht dem Schreibblockierten den Kopf. Shakespeare fällt in love. Und um das ganze Drama herum tänzeln Fragen. War Shakespeare vielleicht doch ein Pseudonym für mehrere Autoren? Und steckt hinter jedem erfolgreichen Mann nicht eine geistreiche Frau? Elena Finkel inszeniert Shakespeare in Love. Premiere am Samstag im Amphitheater der Neuen Bühne Senftenberg. Radio 3. Wie es euch gefällt.
8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In der SPD gibt es Kritik an der Ankündigung von Bundeskanzler Merz, die Beschränkungen für den Einsatz deutscher Waffen im Ukraine-Krieg aufzuheben. Merz hatte gestern gesagt, für die Waffen solle keine Reichweitenbegrenzung mehr gelten. Aus unserem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
SPD-Außenpolitiker Stegner nennt den Schritt im Redaktionsnetzwerk Deutschland nicht hilfreich. Er finde alles falsch, was den Krieg ausweite. Stegner will stattdessen auf Verhandlungen mit Russland setzen, um den Krieg zu beenden. Linken-Fraktionschef Pellmann sagt, die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen habe die Kämpfe nicht beigelegt. Er befürchte eine weitere Eskalation, wenn die Reichweitenbegrenzung für Waffen fällt. Zustimmung kommt dagegen von der grünen Vize-Fraktionschefin Brugger. Sie spricht sich auch dafür aus, der Ukraine jetzt den umstrittenen Marschflugkörper Taurus zu liefern. Der Taurus hat eine Reichweite von etwa 500 Kilometern. Die Ukraine könnte die Waffe weit auf russisches Gebiet einsetzen.
Nachdem ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge in Liverpool gefahren ist, gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. Eine Polizeisprecherin sagte, die Hintergründe seien noch unklar. Untersucht werde, ob es sich um einen Unfall, einen gezielten Angriff oder einen medizinischen Notfall handelte. Festgenommen wurde ein 53-jähriger Brite. Er war am Abend in eine Gruppe Fußballfans gefahren, die den Meistertitel des FC Liverpool feierten. 27 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. 2 von ihnen sind schwer verletzt, darunter ein Kind. Weitere 20 Menschen wurden mit leichteren Verletzungen vor Ort behandelt. Im Gazastreifen werden jetzt offenbar erste Lebensmittel durch eine von Israel und den USA unterstützte Organisation verteilt. Das hat die Gaza Humanitarian Foundation mitgeteilt. Um welche Mengen es sich handelt, blieb unklar. Die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen lehnen das Verteilen durch die Organisation ab, weil das für viele Menschen weite Wege bedeute und sie dabei beschossen werden könnten. Die israelische Regierung rechtfertigte den neuen Mechanismus zur Verteilung der Lebensmittel. Damit solle verhindert werden, dass die Terrororganisation Hamas von den Lieferungen profitiere. In Leipzig beginnt heute der 129. Ärztetag. Dabei geht es unter anderem um die Explosion.